Ja, genau, ich fange jetzt einfach mal an. David war ja, so sagt es die Bibel, ein Mann nach dem Herzen Gottes, ein tolles Vorbild, faszinierend, aber natürlich nicht ohne Fehler und Schwächen. Wir lesen in der Bibel auch durchaus von auch schweren Verfehlungen, die David gemacht hat. Aber trotzdem heißt es, es ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wir sind ja alle nicht ohne Fehler und das scheint Gott gar nicht so sehr zu stören. Natürlich verabscheut er die Sünde, aber entscheidend ist, wie wir letztlich damit umgehen. Das ist viel wichtiger als die Summe unserer Verfehlungen, die wir auf uns laden. Ja, ich setze irgendwo mittendrin ein und erzähle euch einfach mal so ein bisschen, was bisher geschah, damit ihr das auch einordnen könnt. David musste ja jahrelang fliehen vor Saul, dem amtierenden König, obwohl Gott ihm zugesagt hatte, dass er König werden soll über Israel. Dann endet diese Flucht aber irgendwann, nach vielen Jahren, wie gesagt, Saul und sein Sohn Jonathan, mit dem David befreundet war, sterben auf dem Schlachtfeld. David nutzt diese Gelegenheit und lässt sich zunächst in Hebron zum König über seinen eigenen Stamm Juda bestellen. Nachdem sein Rivale Ischbosheth, der schwächliche Sohn und Nachfolger Sauls, von zwei seiner Offiziere ermordet worden ist, wählen auch die anderen Stämme Israels, das heißt das Nordreich, David zu ihrem König. Um eine Hauptstadt zu haben, die weder dem Stamm Juda noch den Stämmen Israels gehört, erobert David mit seiner Privattruppe die Jebusiterstadt Jerusalem. Hier, an dieser Stelle, setzt jetzt unser Bericht ein. Also, das Reich ist dabei, sich zu etablieren. Es ist eine gewisse Ruhe eingekehrt. David ist auf dem Weg zu seiner hohen Stellung, die er einmal haben wird. Er ist noch nicht ganz auf dem Punkt, aber kurz davor. Die Philister wagen keinen Angriff mehr. Israel ist unter David selbst auf dem Weg zur Großmacht. In raschen, genial angelegten Feldzügen werden nacheinander die Edomiter und die Moabiter besiegt und müssen nun Tribut an Jerusalem entrichten. Gewaltige Schätze an Gold, Silber und Erz fließen nach Israel, wo der Königspalast steht. Und dank der Geschicklichkeit phönizischer Architekten wird dieser Königspalast in einen wahren Prachtbau verwandelt. Der König von Tyros schreibt bewundernd an David: Im Umkreis von vielen tausend Meilen hat kein anderer Herrscher einen Palast wie du. Das Heer wird neu organisiert und der Hofstaat erheblich erweitert. Was jetzt noch fehlt, ist ein zentrales Heiligtum für das neu vereinigte Reich. Und da muss David natürlich an die Bundeslade denken. Sie war das Zeichen der Gegenwart Gottes und hatte das Volk Israel auf seinen Wanderungen von Ägypten bis ins gelobte Land begleitet. Vor der Bundeslade teilten sich die Wasser des Jordan und sie wurde um die Stadt Jericho herumgetragen, bevor die Stadt dann von Israel eingenommen wurde. Die umliegenden Völker dachten sogar, die Bundeslade selbst wäre der Gott Israels. Was aber war denn nun eigentlich die Bundeslade? Und da freue ich mich, dass ich heute eine Expertin zum Thema Bundeslade dabei habe. Ich bitte Silke Pohlmann nach vorne.
Naja, Expertin ist ein bisschen übertrieben, aber Bundesladenbeauftragte. Ja. Die Bundeslade, ich würde gerne mal ein kleines Experiment mit euch machen. Gerne würde ich so kleine Zettelchen verteilen, auf denen ihr dann mal die Bundeslade aufmalen dürft. Geht natürlich nicht, aber vielleicht könnt ihr mal einen ganz kleinen Moment die Augen schließen und in Gedanken die Bundeslade malen. Okay, jetzt habt ihr alle ein Bild vor euch. Gedacht haben, wie denn die Bundeslade aussieht.
ganz frisch dabei sind, da kam dann auch ein ganz interessantes Konstrukt zustande. Genau. Ja. Das war dann auch eine Variante. Und dann haben wir auch hier noch eine Bundeslade, die würde ich gerne mal so befestigen. Genau. So. Und in der Tat ist es ja auch ganz schwer, die Bundeslade irgendwie darzustellen. Ich meine, es gibt keine Fotos und seitdem der salomonische Tempel zerstört ist, ist die Bundeslade verschwunden. Aber die Bibel spricht im zweiten Buch Mose, in Kapitel 25, ganz exakt über die Bundeslade, wie sie auszusehen hat. Und jetzt könnten wir tatsächlich mal ein Experiment durchführen, in dem ich das vorlese, was da in der Bibel steht. Und jemand von euch malt es dann nach diesen Anweisungen auf. Aber das schenken wir uns, weil wir ja auch nicht so viel Zeit haben. Und Rainer scharrt schon mit den Hufen. Also nehmen wir uns jetzt einfach mal diese Bundeslade hier als Modell. Und ich erzähle euch mal so ein bisschen, wie die aufgebaut ist. Also sie ist circa 1,25 Meter lang. Also zwei Ellen. Darüber streitet man auch so ein bisschen, wie lang jetzt tatsächlich eine Elle ist. Sagen wir mal 1,25 lang, 75 cm breit, 75 cm hoch. Sie ist aus Akazienholz und dann innen und außen vergoldet. Hier an den Ecken sind goldene Ringe angebracht, durch die man dann Stäbe stecken konnte. Und hier oben auf der Bundeslade, vielleicht nicht so wirklich zu erkennen, befindet sich ein goldener Deckel mit zwei Engeln drauf, alles aus einem Guss. Und das Ganze wird auch Gnadenthron genannt, also dieser Deckel. Ja, und hier ist noch so ein kleiner Kranz angebracht. Und in der Bundeslade befanden sich die Gesetzestafeln des Mose, der Aaronstab. Das ist der Stab, der zu blühen anfing, als Aaron zu Priester bestimmt wurde, und ein Krug mit dem Manna. Die Bundeslade ist heilig, denn sie ist die Gegenwart Gottes. Und auch dort gibt es in der Bibel ganz genaue Anweisungen, wie man sich der Bundeslade zu nähern hat, wie man mit ihr umzugehen hat. Sie ist heilig. Ja, und dann ist diese Bundeslade in der zweiten Schlacht oder in dem zweiten Kampf in Eben-Ezer von den Philistern erbeutet worden. Und ja, sie haben die Bundeslade dann mitgenommen und freuten sich zunächst, aber ihre Freude dauerte nicht lange an, weil von dem Moment an die Philister mit Krankheit geschlagen wurden, die Beulenpest, ihre Statue, ihr Gottesbild, klappte zusammen, verlor Kopf und Arm und die Philister wollten diese Bundeslade möglichst schnell wieder loswerden. Nach 7 Monaten haben sie dann auch geschafft, auf ganz drollige Art und Weise haben sie die Bundeslade also wieder zu den Israeliten befördert. Sie landete dann tatsächlich, ja im wahrsten Sinne des Wortes, landete die Bundeslade in Bet Shemesh und die Israeliten freuten sich natürlich. Aber auch da hielt die Freude nicht so wirklich an, weil gleich 70 Personen starben. Denn sie haben die Bundeslade nicht gebührend empfangen. Starben und dann haben sich die Leute von Bet Shemesh gesagt, eigentlich wollen wir die Bundeslade gar nicht. Also vielleicht lebt es sich ja ohne Bundeslade doch einfacher, ohne Gegenwart Gottes. Und dann haben sie diese Bundeslade also außer Sichtweite befördert in das Haus des Abinadabs.
Ja, vielen Dank, Frau Pohlmann, für diesen interessanten Vortrag. So, jetzt wissen wir, was die Bundeslade war und wissen auch, das war alles nicht so ganz ohne mit der Bundeslade, aber sie war was ganz Besonderes. Und wo war diese Bundeslade jetzt? Wir haben es eben gehört, außerhalb von Jerusalem. Seit 20 Jahren war sie in der Nähe der Stadt Kirjat Jearim zurückgelassen worden. Kirjat Jearim liegt etwa 13 Kilometer nordwestlich von Jerusalem und war auch unter dem Namen Baala bekannt. Richtig, in diesem Ortsnamen steckt das Wort Baal, das ein Sammelbegriff für heidnische Gottheiten in Palästina und Syrien war. Und so gab es in der Nähe dieses Ortes auf einer Anhöhe tatsächlich ein Baals-Heiligtum, in dem die Lade dann über viele Jahre einquartiert worden war. Man stelle sich das mal vor. Das sichtbare Zeichen der Gegenwart Gottes liegt 20 Jahre lang vergessen in einem ehemaligen heidnischen Kulttempel. Und keiner kümmert sich so richtig darum. König Saul hatte ohnehin kein Interesse an der Bundeslade gezeigt. Und der jetzige König David hatte in den letzten Jahren erst einmal sein Reich aufbauen und festigen müssen. Aber jetzt scheint ihm die Zeit reif zu sein. David beschließt eine Mobilmachung. Jetzt, nachdem die Philister entscheidend geschlagen sind, kann das Projekt Bundeslade starten. Feindliche Reaktionen sind nicht mehr zu befürchten. David lässt also 30.000 Auserwählte aus dem gesamten israelitischen Heer zusammenrufen und zieht mit diesen Männern nach Baala. Ziel des Projekts: die Rückführung der Lade Gottes in die königliche Residenz. Wie gesagt, Baala liegt 13 Kilometer von Jerusalem entfernt und David scheint es opportun, die Lade auf einem Wagen von dort in die neue Hauptstadt transportieren zu lassen. Er dachte, er würde damit diesem Symbol der Gegenwart Gottes eine besondere Ehre erweisen. Und es musste natürlich ein fabrikneuer Wagen sein, jungfräulich und ohne Gebrauchsspuren. Nicht auszudenken, wenn der Wagen irgendwelche Schäden oder Verunreinigungen aufweisen würde. Also, David hat an alles gedacht, oder? Jedenfalls kommen sie froh gelaunt zum Hause Abinadabs. Ihm war die Bundeslade seinerzeit zur Aufbewahrung übergeben worden. Und man holte die Lade Gottes aus dem Hause Abinadabs auf dem Hügel und lud sie auf einen neuen Wagen, der von Rindern gezogen wurde. Die beiden Söhne Abinadabs, Usa und Achjo, lenkten ihn. Achjo ging vor dem Gespann. Was für ein Fest, was für eine Action. Tausende von Israeliten begleiten die Prozession. Sänger mit ihren Musikinstrumenten, Harfen, Zittern und Zimbeln, Handtrommeln und Rasseln. Was für eine Stimmung. Die Menschenmassen bewegen sich im Rhythmus der Musik. Sie beginnen zu tanzen. Auch David, der König, kann nicht länger an sich halten. Er fängt an zu tanzen, voller Glück und Anbetung. Alles sieht nach einem großen Fest und Feiertag zu Ehren Jahwes aus. Bis etwas Unfassbares geschieht. Die Rinder, die den Wagen mit der kostbaren Fracht ziehen, kommen straucheln. Irgendeine Bodenvertiefung, irgendetwas, was sie schrecken lässt. Und die Lade Gottes droht vom Wagen zu fallen und beschädigt, zumindest aber beschmutzt zu werden. Da greift Usa nach ihr und hält sie fest. Gut gemacht, Usa, würden wir sagen, gerade noch rechtzeitig gerettet. Aber so einfach ist die Sache nicht. Gott selbst hatte nämlich vor Hunderten von Jahren bestimmt, dass niemand die Lade berühren dürfe, ohne ein solches Vergehen mit dem Tode zu bezahlen. Die Lade war ein Zeichen für die Heiligkeit Gottes, dem sich auch keiner nähern konnte, ohne zu vergehen. Für uns heute sind das eher befremdliche Ansichten. Und tatsächlich erleben wir Gott insofern auch anders, als er uns in seinem Sohn Jesus Christus von Mensch zu Mensch begegnet. Er ist der Menschensohn, der Menschenfreund. Und durch ihn haben wir Zugang zu Gott. Das heißt aber nicht, dass die Heiligkeit Gottes nun keine Bedeutung mehr für uns hat. Nein, Gott ist derselbe, damals wie heute. Allerdings dürfen wir Jesaja 53 in Anspruch nehmen. Fürwahr er, damit ist Jesus gemeint, fürwahr er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Zurück zu David und der Bundeslade. Da entbrannte des Herrn Zorn über Usa, und Gott schlug ihn dort, weil er seine Hand nach der Lade ausgestreckt hatte, so dass er dort starb, bei der Lade Gottes. Riesiges Entsetzen in der ganzen Menge. Alle Augen richten sich auf David, dann wieder auf Usa. Ja, Usa ist tatsächlich tot. Und jetzt? Und David wurde darüber zornig, dass der Herr ihn so aus dem Leben gerissen hatte. Merken wir etwas? Gott wird zornig über Usa, weil der gegen sein Gebot verstoßen hat. Und David wird zornig, weil Gott so handelt, wie er handelt. Beide Hauptpersonen, Gott und David, werden zornig. Es tut sich ein Riss zwischen beiden auf. Gott duldet nicht das Ignorieren seines Gebotes. Und David duldet nicht Gottes Handeln. Moment mal, geht das denn? Stehen denn beide auf einer Stufe, Gott und der König? Nein, das tun sie nicht. Und vielleicht sollte David das lernen. Ihm, der inzwischen eine steile Karriere gemacht hat, vom Hirtenjungen zum regierenden König der Großmacht Israel, muss noch einmal deutlich vor Augen geführt werden, dass er auf den Schutz Gottes angewiesen ist. Gott selbst bedarf nie des Schutzes von Menschen. Manchmal haben wir oder haben Christen das Gefühl, sie müssten Gott verteidigen, ihn in Schutz nehmen vor den Anfeindungen anderer. Das ist aber nicht so. Gott kann sich ganz gut allein verteidigen. Aber, so höre ich einige sagen, da wird sein Name in den Dreck gezogen. Ja, das passiert und tut uns und natürlich auch ihm weh. Und wir dürfen dazu auch ganz sachlich unsere Meinung sagen. Aber verteidigen müssen wir ihn nicht. Und natürlich werden sich diese Menschen eines Tages dafür verantworten müssen. Aber das ist nicht unsere Sache. Also, David ergrimmte, wie es bei Luther heißt. Aber dieser Grimm, dieser Zorn hält nicht lange an. Schnell verwandelt er sich in Angst, in Furcht. David hat mit ansehen müssen, wie Gott zuschlägt, und zwar hart und unerbittlich. Will er diesen Gott zum Feind haben? Gegen diesen Gott können noch 30.000 Elitesoldaten nichts ausrichten. Das galt zu Davids Zeiten und das gilt auch für unsere Zeiten. Nein, David braucht die Gegenwart und den Segen Gottes in der Zukunft genauso, wie er ihn in der Vergangenheit nötig hatte. Aber David muss auch lernen, dass der göttliche Segen nicht auf Abruf bereitsteht. Auch durch eine gut vorbereitete Aktion, Stichwort Projekt Bundeslade, ist der Schutz und die heilsame Gegenwart Gottes nicht verfügbar. Gott macht sich zwar klein, um den Menschen zu begegnen, aber er macht sich niemals zum Sklaven der Menschen. Das soll jetzt nicht heißen, dass das Projekt Bundeslade unnützer Aktionismus war. Wenn David die Überführung der Lade nach Jerusalem durch den Bau eines neuen Wagens, durch die Bestellung geeigneter Mitarbeiter und durch die Begleitung mit gottesdienstlichen Handlungen vornehmen lässt, dann ehrt das Gott. Aber auch alle diese menschlichen Anstrengungen erlauben keinen Zugriff auf seinen Segen. David jedenfalls ist durch das Geschehen so frustriert, dass er sagt, wie kann ich es jetzt noch wagen, die Bundeslade des Herrn zu mir zu nehmen? David hat auf gut Deutsch gesagt, die Schnauze voll. Er will mit dieser unberechenbaren Bundeslade nichts mehr zu tun haben. Ganz in der Nähe des Unglücksortes wohnte Obed-Edom, ein alter Weggefährte aus der Philisterstadt Gath, der eine Zeit lang zu Davids Privatarmee gehört hatte. Zu diesem Obed-Edom wird die Lade jetzt, ganz vorsichtig natürlich, gebracht. Der Arme wusste natürlich nichts von seinem Glück und hat das gute Stück ganz sicher nicht aus freiem Willen angenommen. Aber was sollte er schon gegen die Anweisung seines Königs sagen? So kommt die Herrlichkeit Gottes, die Bundeslade, nicht nach Zion, nicht in die Stadt Davids, sondern in das einfache Haus von Obed-Edom, einem Philister. Und irgendwie scheint mir hier Gottes Humor wieder eine Rolle zu spielen. Während die Israeliten, Gottes Bundesvolk, den Zorn und die Unberechenbarkeit ihres Herrn erleben müssen, segnete Jahwe Obed-Edom und sein ganzes Haus. Ohne Rücksicht auf Herkunft und persönliche religiöse Einstellung erlebt Obed-Edom, was es bedeutet, wenn Gott einem gnädig ist. Die Rinder und Schafe bekommen prächtigen Nachwuchs. Das Getreide trägt vielfache Frucht und kranke Hausgenossen werden wieder gesund. Das alles ist so augenfällig, dass auch König David hierüber in Kenntnis gesetzt wird. Und David kommt ins Grübeln. Er muss es noch einmal versuchen. Aber diesmal mit einer anderen inneren Einstellung. David weiß, er muss die Vorschriften in den Gesetzbüchern sorgfältiger befolgen. Er ordnet an, nur die Leviten dürfen die Bundeslade tragen, denn sie hat der Herr dazu erwählt. Sie sollen die Dienste am Heiligtum für alle Zeiten verrichten. David ließ die Priester Zadok und Abjatar sowie die 6 Sippenoberhäupter zu sich kommen und sagte zu ihnen: Macht euch bereit für diese heilige Aufgabe, reinigt euch. Beim ersten Mal ließ der Herr, unser Gott, einen Mann aus unserer Mitte sterben, weil nicht ihr Leviten die Bundeslade getragen habt und weil wir seine Weisung nicht beachtet haben. Da reinigten sich die Priester und die Leviten für die heilige Aufgabe, die Bundeslade des Herrn, des Gottes Israels, nach Jerusalem zu bringen. Die Leviten sollten sie mit Stangen auf ihren Schultern tragen, wie Mose es im Auftrag des Herrn angeordnet hatte. Dafür gab es ja diese Ringe an der Bundeslade. Und dann geht es mit großer Freude zum Hause Obed-Edoms. Wie sieht es jetzt wohl in Davids Herz aus? Beim ersten Versuch, die Bundeslade nach Jerusalem zu bringen, war David der stolze König, der Gott den Gefallen tun wollte, endlich an einem angemessenen Ort zu residieren. Und der damit gleichzeitig hoffte, sein neues großes Königreich auch in religiöser Hinsicht in den Griff zu kriegen. Und war damit schmählich gescheitert. Jetzt aber erleben wir einen demütigen König, der genau weiß, dass er nicht über Gott und auch nicht über sein sichtbares Zeichen, die Bundeslade, verfügen kann, sondern der in Abhängigkeit von seinem Willen sich nur Schritt für Schritt vorwärts tasten kann. Sie sind angekommen bei Obed-Edom und der Bundeslade. Ein vor Freude strahlender Mann begrüßt sie herzlich und dankt David für die gesegnete Zeit, die er während der Präsenz der Lade Gottes hatte. Welch ein Segen, welch eine Freude! Ganz vorsichtig nähern sich die 4 Leviten der Bundeslade, sprechen noch ein Dankgebet und nehmen die Lade bzw. ihre Stangen mit großer Ehrfurcht auf ihre Schultern. Im Gleichmarsch machen sie vorsichtig den ersten Schritt, dann den zweiten, den dritten, nichts passiert. Dann den vierten, den fünften, den sechsten. Die Erleichterung bei David und seinem Gefolge ist riesengroß. Gott ist uns gnädig. David befiehlt den Leviten, die Lade abzusetzen. Voller Dankbarkeit möchte er jetzt dem Herrn ein Opfer darbringen. Wie gesagt, David ist diesmal gut vorbereitet. So können der mitgeführte Stier und das Mastkalb Gott zum Opfer dargebracht werden. Auch solche Opferdienste sind uns natürlich fremd. Aber im Alten Bund waren sie absolut notwendig, um ein bereinigtes Verhältnis zu Gott zu bekommen. Während die Tiere dargebracht werden, bittet David den Herrn noch einmal inbrünstig, solch einen Unfall wie beim ersten Mal doch bitte zu verhüten. So, nach dieser nicht ganz so kurzen Unterbrechung, und man war ja gerade erst 6 Schritte vorangekommen, geht es jetzt aber zügig, bei allem gebotenen Respekt, in Richtung Jerusalem. 500 Mann der königlichen Leibwache eröffnen den Zug. Dann kommen die Ältesten der Stämme und der Sippen, dann die Priester Abjatar und Zadok und die 6 Häupter der Leviten. Dann die Sänger mit ihren Musikinstrumenten, Harfen, Zittern und Zimbeln. Und hinter ihnen wieder Leviten mit den Schofar, den Trompeten aus Widderhörnern. Dann die Türhüter des Schreins und schließlich von Leviten getragen die Kerubim-beschirmte Bundeslade, schimmernd von Gold. Unmittelbar hinter ihr schreitet der König. Für diesen Tag trägt er die Embleme des Königs, des Priesters und des Sängers. den Purpurmantel um die Schultern, die Krone auf dem Haupt, den Ephod, das ist der Priesterschurz, um die Lenden und die Harfe in der Hand. Die Sänger singen das Lied, das der König für diesen großen Tag gedichtet und komponiert hat. Halleluja, lobt den Herrn, singt dem Herrn ein neues Lied, preist ihn, wenn ihr euch versammelt mit allen, die ihn lieben. Ganz Israel freue sich über seinen Schöpfer, jubelt ihm zu, ihr Einwohner Jerusalems, er ist euer König. Tanzt zu seiner Ehre und schlagt den Rhythmus auf dem Tamburin, spielt für ihn auf der Harfe. Denn der Herr liebt sein Volk, er wird die Unterdrückten befreien. Darüber sollen sie sich freuen und ihn rühmen, selbst noch in der Nacht. Sie sollen ihre Stimme erheben und Gott loben. In ihren Händen halten sie scharfe Schwerter, um an den gottlosen Völkern Vergeltung zu üben und sein Strafgericht zu vollziehen. Dann werden sie die Könige dieser Völker in Ketten legen und ihre hohen Beamten in Handschellen abführen, um Gottes Urteil zu vollstrecken. So steht es in seinem Gesetz. Für alle, die treu zu Gott halten, ist dies ein Tag des Triumphes. Halleluja! Der König hebt die Augen hoch über die goldenen Flügel der Cherubim hinaus zum Thron des Herrn über den Wolken. Ihm ist, als schwebe er, als bewege er sich über die Wolken hin, leicht wie eine Feder, das Herz übervoll vor Glück und Freude und Dankbarkeit. Er ist eins mit jedem der Worte, die er zum Preise des Herrn formuliert hat. Ja, er ist jedes dieser Worte und sein Leben selbst ein Lobgesang. David beginnt zu tanzen. Es ist ein völlig natürlicher, gottgegebener Rhythmus, dem er folgt. Der Purpurmantel hemmt ihn und er löst die Spange und lässt ihn einfach von den Schultern fallen. Einer der Leviten, die ihm folgen, hebt ihn ehrfürchtig auf und trägt ihn auf beiden Armen wie eine geheiligte Kostbarkeit. Halleluja, lobt den Herrn, singen die Sänger. Lobt den Herrn im Himmel, lobt ihn dort in der Höhe. Lobt ihn alle seine Engel, lobt ihn ihr himmlischen Heere, lobt ihn Sonne und Mond, lobt ihn ihr leuchtenden Stern, lobt ihn auch im fernsten Weltall, lobt ihn ihr Wassermassen über den Himmel. Sie alle sollen den Herrn loben, denn auf seinen Befehl hin wurden sie erschaffen. Er wies ihnen für alle Zeiten ihren Platz im Weltall zu und gab ihnen feste Gesetze, denen sie für immer unterworfen sind. Lobt den Herrn auf der Erde, lobt ihn ihr Walfische und alle Meerestiefen, lobt ihn Blitze, Hagel, Schnee und Nebel, du Sturmwind, der du Gottes Befehle ausführst. Lobt ihn ihr Berge und Hügel, ihr Obstbäume und Tannen. Lobt ihn ihr Wilden und ihr zahmen Tiere, ihr Vögel und alles Gewürm. Lobt ihn ihr Könige und alle Völker, ihr Herrscher und Machthaber dieser Welt. Lobt ihn ihr jungen Männer und ihr Mädchen, Alte und Junge miteinander. Sie alle sollen den Herrn loben, denn er allein ist hoch und erhaben. Seine Majestät erstreckt sich über Himmel und Erde. Er hat seinem Volk wieder Kraft und Hoffnung geschenkt. Deshalb lobt ihn Israel. Es ist das Volk, das ihm am nächsten steht und treu zu ihm hält. Halleluja! Von Zeit zu Zeit greift auch der König in die Saiten seiner Harfe und singt die eine oder andere Zeile mit. Dabei schwingt sein Körper immer im Rhythmus eines ekstatischen Triumphs. Und wo immer er vorbeikommt, da springt seine fast übernatürliche Freude auf alles Volk über, das sich auf den Wegen und in den Straßen drängt. Und die Menschen beginnen sich im Takt zu bewegen, hin und her, auf und nieder. Es ist richtig Party in Jerusalem. Tausende der Zuschauer wissen kaum noch etwas von der Bedeutung der Bundeslade und somit auch nicht, was es heißt, dass dieses Heiligtum nun in der Stadt wohnen soll. Sie fühlen nur, dass etwas Großes und Gutes geschieht, dass der König überglücklich ist, ihr König, von dem sie wissen, dass er um ihr Glück besorgt ist. Sie vereinigen sich einfach mit ihm und wo es der Raum zulässt, da tanzen sie mit ihm. Durch die Straßen geht es am Palast vorbei, wo alle Frauen und Nebenfrauen die Fenster säumen und das Jubellied geht weiter. Halleluja, lobt den Herrn, es ist gut, unserem Gott Loblieder zu singen. Es macht Freude, ihn zu loben. Der Herr baut Jerusalem wieder auf. Er bringt die Israeliten zurück, die aus ihrem Land verschleppt wurden. Er heilt den, der innerlich zerbrochen ist und verbindet seine Wunden. Er hat die Zahl der Sterne festgelegt und jedem einen Namen gegeben. Wie groß ist unser Herr und wie gewaltig seine Macht. Unermesslich ist seine Weisheit. Der Herr richtet die Erniedrigten auf und tritt alle, die sie unterdrückt haben, in den Staub. Nun geht es aufwärts zu dem Platz, an dem das neue Zelt errichtet ist. das die Bundeslade aufnehmen soll. Der Vorsänger singt laut, wer darf aufsteigen zum Berg Jahwes? Und donnernd kommt die Antwort, wer rein ist an Händen und lauteren Herzens. Da erklingen wieder die feierlichen Rufe der Widderhörner. Sie verkünden, dass der Herr der Heerscharen von seiner Stadt Besitz ergriffen hat. Und die Sänger singen. So, mal gucken, was sie singen. So, Jerusalem, lobe den Herrn. Du Stadt auf dem Berg Zion, rühme deinen Gott. Er gewährt dir Schutz in deinen Mauern und segne deine Kinder. Er gibt deinem Land Frieden und Wohlstand und schenkt dir bei jeder Ernte die besten Erträge. Er sagt nur ein Wort zur Erde und was er befiehlt, geschieht sofort. Er lässt es in dichten Flocken schneien und überzieht alles mit Raureif. Dicke Hagelkörner lässt er auf die Erde prasseln. Er schickt klirrende Kälte, die kaum zu ertragen ist. Er gibt einen Befehl und schon schmilzt der Schnee. Er lässt den Frühlingswind wehen und schon taut das Eis. Auch Israel hat er sein Wort verkündet, damit sein Volk nach seinen Gesetzen und Ordnungen lebt. An keinem anderen Volk hat Gott so gehandelt. Kein anderes kennt seine Ordnungen. Halleluja. Auf dem Platz, wo das Zelt errichtet ist, steht die Leibwache. Langsam schreiten die Träger der Bundeslade in das Zelt. Dann bringt der König Brand- und Friedensopfer dar. Und die königlichen Vorratskammern verteilen Brot, Fleisch und Traubenkuchen an alle Bewohner der Stadt. Dein Mantel, Herr, mahnt Abjatar, als David das Opfer beendet hat. Der König streicht sich über die Stirn. Ihm ist, als käme er aus einem anderen Land zurück. Ja, richtig, der Mantel, der Purpurmantel, er trägt ja nur den Ephod, den leinenen Lendenschurz. Er zieht den Mantel über und kehrt zum Palast zurück. Wo war eigentlich Michael gewesen beim Einzug in Jerusalem? David hatte sie jedenfalls nicht unter den Feiernden gesehen. Noch während sich David gedankenversunken dem Palast nähert, kommt ihm seine Frau Michael entgegen. Voller Spott begrüßt sie ihn mit den Worten, »Ach, wie würdevoll ist heute der Herr König vor seinem Volk aufgetreten! Bei deiner halbnackten Tänzerei hast du dich vor den Sklavinnen deiner Hofbeamten schamlos entblößt. So etwas tut sonst nur das Gesindel.« Die Stille, die darauf folgt, ist unerträglich. Michael muss weitersprechen. Wenn mein Vater, König Saul, es erlebt hätte, das... Weiter kommt sie nicht. David hebt die Hand und die Gebärde ist so gebieterisch, sein Blick so drohend, dass sie verstummt. Dein Vater, König Saul, hat Jahwe verworfen, sagt der König eisig, und mit ihm sein ganzes Haus. Statt seiner hat er mich zum Fürsten über sein Volk bestimmt. Vor Jahwe will ich mich gern erniedrigen und demütigen. Mehr noch, als ich es heute getan habe. Denn vor ihm bin ich klein und armselig. Und bei den Frauen, von denen du sprachst, wird es mir nur zur Ehre gereichen. Du aber hast mich nie verstanden. Verlasse den Raum, ich will dich nicht mehr sehen. Michal geht, blass wie der Tod, und David sucht sie nie wieder auf. Ja, soweit diese ereignisreichen Geschichten aus dem Leben Davids. Ist ja unglaublich, was wir dort alles finden, von der Heiligkeit Gottes, der sich in der Bundeslade zeigt, von dem rechten Umgang auch des Königs mit Gott, mit der Bundeslade, von der Freude, die einfach da ist über die Gegenwart Gottes, ja, bis zu seiner Frau, die sich über ihn lustig macht, die ihn herabwürdigt, kritisiert, und David lässt sich das nicht gefallen, kann sich das nicht gefallen lassen. Ja, ich denke und hoffe, dass jeder von uns sich so einen Teil mitnehmen kann für sein persönliches Leben. Und ich würde jetzt gerne nochmal abschließend beten. Ja, Gott, du bist ein heiliger Gott. Das vergessen wir schnell, weil wir uns so freuen über deinen Sohn Jesus Christus, der Mensch geworden ist, der uns so nahe gekommen ist, dass wir ja mit ihm von Angesicht zu Angesicht reden dürfen, dass er unser Freund ist, wir seine Kinder sind. Und doch wollen wir nicht vergessen, dass das nur möglich ist, weil du, Jesus, die Schuld auf dich genommen hast. Eigentlich müssten wir alle schon längst sterben, weil wir uns dir ungebührlich genähert haben, weil wir gesündigt haben. Aber danke, Jesus, dass du diese Sünde auf dich geladen hast. dass du um unserer Missetat willen geschlagen warst, zerschlagen warst. Und danke, dass du den Tod am Kreuz auf dich genommen hast, aber dass du wieder auferstanden bist, dass der Tod dich nicht halten konnte, dass die Macht des Lebens einfach stärker war als der Tod und stärker ist als der Tod. Herr, dafür danken wir dir und so wollen wir uns dir nähern in Ehrfurcht und Demut. Wollen dir auch danken für den neuen Bund, den du mit uns gestiftet hast, dass dieser alte Bund mit den Gesetzen für uns nicht mehr gilt, sondern du hast einen neuen Bund gestiftet, einen Bund der Gnade, einen Bund des Friedens. Und dafür danken wir dir und bitten dich auch, dass du gleich beim Abendmahl gegenwärtig bist unter uns. Amen.